HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Und Schluss. Frankfurts abgewählter Oberbürgermeister Peter Feldmann hatte seinen letzten Arbeitstag im Römer. Die Abwahl ist mit dem amtlichen Endergebnis noch einmal offiziell bestätigt worden. Und die SPD, die blickt nach vorn zur Wahl des neuen Stadtoberhaupts im kommenden März. HR Frankfurt-Reporter Frank Angermund über Feldmanns letzten Arbeitstag im Römer und den Ausblick, wie es jetzt weitergeht in der Main-Metropole.
Peter Feldmann verlässt sein Büro im Frankfurter Römer mit einem Blumenstrauß in der Hand. Seine Mitarbeiter und Bürgermeisterin Nagis Eskandari-Grünberg haben ihn nach 10 Jahren im Amt verabschiedet.
Es gab eine sehr nette Ansprache meiner Stellvertreterin. Sehr angemessen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Nicht nur über die Blumen, sondern es war sehr würdig und schön.
Feldmann muss sein Oberbürgermeisterbüro räumen, da fast 202.000 Frankfurter mit Ja für seine Abwahl gestimmt haben. Nur 10.375 haben mit Nein gestimmt. Feldmanns Partei, die SPD, versucht die Causa Feldmann schnell hinter sich zu lassen. Kulturdezernentin Ina Hartwig.
Das ist natürlich für uns jetzt nicht mehr ganz so belastend. Das muss ich an der Stelle auch sagen, weil Peter Feldmann abgewählt worden ist. Und zwar mit einer überwältigenden Klarheit.
Der Vorstand der Frankfurter SPD hat ihren bisherigen Vorsitzenden Mike Josef einstimmig zum Oberbürgermeisterkandidaten nominiert. Dabei hatte Mike Josef länger gezögert nach dem Debakel um Peter Feldmann. Nach Gesprächen mit seiner Familie und Freunden habe er die Entscheidung getroffen, sagt der 39-Jährige.
Ich habe sie getroffen, weil ich eben vor 20 Jahren nach Frankfurt gekommen bin, in Frankfurt mein Glück gefunden habe und ein Stück weit davon auch etwas zurückgeben möchte. Mich haben in den letzten Tagen ja viele angeschrieben, gesagt, mach es. Entscheidend war und ist, dass ich es kann und dass ich es will.
Die Sozialdemokraten werden Mike Josef auf einem Sonderparteitag Anfang Dezember offiziell zum Kandidaten küren. In den Augen von Kulturdezernentin Ina Hartwig ist Mike Josef der ideale Oberbürgermeisterkandidat für das moderne Frankfurt.
Ich halte es wirklich für notwendig, dass wir eine junge Person an der Spitze der Stadt Frankfurt haben werden. Und da, was hinzukommt bei Mike Josef, die Geschichte passt so gut zu Frankfurt. Er hat die Migrationsgeschichte, die so viele Frankfurter und Frankfurterinnen auch haben. Und ich glaube, dass wir daraus sehr viel Kraft schöpfen in Frankfurt.
Der in Syrien geborene Mike Josef will im Wahlkampf auf soziale Themen setzen. Der SPD-Kandidat will auch den Wirtschaftsstandort Frankfurt stärken. Nur durch hohe Gewerbesteuereinnahmen könne Frankfurt sich Sozialausgaben leisten. Dass der anstehende OB-Wahlkampf die Koalition im Römer lähmen könnte, glaubt Mike Josef nicht.
Die Herausforderungen unserer Stadt sind so groß, dass wir es gar nicht erlauben können, Stillstand zu haben. Und ich habe die Koalition bisher so kennengelernt, wirklich auch in der Zusammenarbeit, auf einer persönlichen, auf einer inhaltlichen Ebene, dass wir uns, wenn es darauf ankommt, nicht nur zusammenreißen, sondern die Entscheidungen im Sinne der Frankfurterinnen und Frankfurter treffen. Und das werden wir auch trotz Wahlkampf in den nächsten Monaten machen.
Den Parteivorsitz hat Mike Josef niedergelegt. Ina Hartwig und SPD-Vize Kolja Müller werden ihn in den nächsten Monaten kommissarisch führen.
Schluss für Frankfurts abgewählten Oberbürgermeister Peter Feldmann. Sein letzter Arbeitstag im Römer ist vorbei und das amtliche Endergebnis zu seiner Abwahl liegt vor. Frank Angermund hat den Tag zusammengefasst. In Hessen soll die Integrations- und Teilhabepolitik gesetzlich verankert werden. Den Gesetzentwurf dazu hat Sozial- und Integrationsminister Kai Klose in Wiesbaden vorgestellt. Laut Ministerium leben in Hessen mehr als 2,2 Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte und mit dem Integrationsgesetz soll, wenn es nach der schwarz-grünen Landesregierung geht, die Chancengerechtigkeit weiter verbessert werden. Aus Wiesbaden berichtet unsere landespolitische Korrespondentin Sandra Müller.
Etwa ein Drittel aller Hessinnen und Hessen hat einen Migrationshintergrund. Doch obwohl das schon seit vielen Jahren Realität ist, gäbe es in Sachen Integration noch Nachholbedarf, findet der grüne Sozialminister Kai Klose.
Wenn wir akzeptieren, dass Deutschland ein Zuwanderungsland ist und auch auf Zuwanderung angewiesen ist, dann kommt es darauf an, dass wir ein Integrationsverständnis haben, das dann auch bereit ist, für diesen Zusammenhalt und für die Offenheit der Gesellschaft gemeinsam etwas zu tun.
Mit dem lange erwarteten Integrationsgesetz will die schwarz-grüne Landesregierung dem nun gerecht werden. Inhaltlich finden sich dabei im Entwurf allerdings viele Dinge, die es bereits gibt, die nun aber gesetzlich verankert werden. Wie zum Beispiel die Arbeit der Integrationskonferenz oder der sogenannten Wir-Vielfaltszentren, die Integrationsmaßnahmen in den Kommunen umsetzen. Es findet sich aber auch Neues, zum Beispiel, dass in der Landesverwaltung mehr Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten sollen. Und zwar so viele, dass diese Bevölkerungsgruppe repräsentativ vertreten ist. Bis wann das erreicht werden soll und wie genau, das legt der Entwurf nicht fest, gibt der Minister zu.
Es gibt in diesem Gesetz keinen Mechanismus, der sagt, wenn nicht bis zum Tag X, dann Sanktionen. Aber das hat absolut den Charakter einer Selbstverpflichtung. Und wir sind auch verpflichtet, es dem Landtag gegenüber dann regelmäßig Bericht zu erstatten.
Selbstverpflichtung, dieses Wort fällt oft. Das Land wolle Vorbild sein, zum Beispiel dabei, niemanden zu diskriminieren. Deshalb steht auch ein Diskriminierungsverbot im Entwurf. Außerdem soll künftig bei allen Vorhaben geprüft werden, welche Auswirkungen sie auf Menschen mit Migrationsgeschichte haben, so Klose. Zu wenig Revolution, zu viel Status quo, kritisiert ein Großteil der Opposition im Hessischen Landtag. Janki Pürsün von der FDP, der selbst einen Migrationshintergrund hat, hätte sich mehr gewünscht.
Also es sind natürlich Ziele drin in diesem Gesetz, aber es sind viel zu wenig Maßnahmen drin. Von daher wird das Gesetz auch nichts verändern. Dafür bräuchten wir zum Beispiel eine bessere Beratung. Wir bräuchten auch mehr Verbindlichkeit in der Finanzierung. Heute läuft praktisch alles über Projekte und die sind nicht auf Dauer ausgelegt.
Die AfD spricht angesichts geplanter Quoten in der Landesverwaltung von Diskriminierung unter umgekehrtem Vorzeichen. Ob jemand eingestellt werde oder nicht, solle nach Eignung erfolgen und nicht nach ethnischen Kriterien. SPD und Linke kritisieren wiederum, das Gesetz enthalte kaum Vorschläge, die in den vergangenen Jahren von Initiativen und Sozialverbänden gekommen seien. Auch der Landesausländerbeirat ist irritiert. Der Vorsitzende Enis Gülegin schreibt auf hr-Anfrage, im Entwurf sei zum Beispiel keine Rede von politischer Partizipation von Menschen ohne deutschen Pass. Sozialminister Klose weist diesen Vorwurf zurück. Gerade durch die angestrebten Quoten in Gremien, auf die das Land Einfluss hat, sei auch politische Teilhabe thematisiert. Noch ist das letzte Wort ohnehin nicht gesprochen. Kommende Woche soll das Integrationsgesetz in den Landtag eingebracht werden. Es ist also noch genug Zeit für Kritik und mögliche Nachbesserungen.
Sandra Müller über das Landesintegrationsgesetz für Menschen mit Migrationshintergrund, das Sozial- und Integrationsminister Kai Klose in Wiesbaden vorgestellt hat. Was können wir dafür tun, bei der Herstellung von Produkten in unserem täglichen Leben weniger CO2 auszustoßen? Mit dieser Frage beschäftigen sich Unternehmen in Hessen seit Jahren. Manche davon sind gerade auf der Erfolgsspur. Eine kleine Firma im Odenwald zum Beispiel, die Kleiderbügel herstellt und dabei auch Naturmaterialien wie Gras oder Reststoffe wie Altkleider verwendet. Damit stößt sie in der Bekleidungsindustrie auf immer größeres Interesse. Anna Vogel hat die Firma für uns besucht.
Große, kleine, flache, breite, helle, dunkle. Die Firma Cortec produziert in Gras-Ellenbach im Odenwald jedes Jahr rund 60 Millionen Kleiderbügel für die ganze Welt. Das Plastik für die Kleiderbügel stammt aus recycelten Kleiderbügeln. Und immer mehr Kleiderbügel bestehen zu einem großen Anteil auch aus Naturmaterialien oder Reststoffen. Geschäftsführer Thorsten Schmidt.
Wir suchen Abfälle, die wir in irgendeiner Form verwenden können mit einem Kunststoff, den wir hier gewinnen. Das kann jetzt die Naturfaser sein, aber es kann natürlich auch eine Textilfaser sein.
Thorsten Schmidt fährt mit dem Finger über einen geschwungenen Kleiderbügel, in dem an manchen Stellen noch bläuliche Jeansfasern zu erkennen sind. Denn der Kleiderbügel besteht zu 40% aus alten Textilfasern, erklärt Geschäftsführer Schmidt.
Da sind Jeansfasern drin, da sind aber auch Polyesterfasern drin. Und die Geschichte ist halt im Modebereich sehr interessant, weil der Modehersteller oder die Marke sagen kann, im Prinzip, wir benutzen unsere Alttextilien für was Sinnvolles.
Statt verbrannt zu werden die alten Textilien also sortiert, zerkleinert und schließlich zu Pellets gepresst, die dann zu Kleiderbügeln gespritzt werden. Ein Prozess, der Geld kostet, aber den sich Modefirmen, die mit Nachhaltigkeit werben wollen, durchaus das Vierfache kosten lassen, so Schmidt. Für die Odenwälder Firma Cortec heißt das, sie ist auf Erfolgskurs mit ihren Kleiderbügeln aus Abfällen und Naturstoffen, erklärt Vertriebsleiter Andreas Zopf.
Wir haben gestartet 2011, 2012 mit Maisstärke, da war das noch alles unbedeutend. Jetzt liegen wir bei 50%, sodass man da jetzt schon sehen kann, wie sich die ganze Situation entwickelt hat, speziell in den letzten 4 Jahren.
Gerade erst hat die Odenwälder Firma einen Auftrag von über 100.000 Bügeln aus Altkleidern von einer skandinavischen Modefirma bekommen. Diese Erfahrung hat die Firma Cortec schon mit Kleiderbügeln gemacht, die sie aus Grasfasern herstellt. Vom Anbau bis zur Produktion legen die keine 40 Kilometer zurück. Laut einer Studie des Unternehmens sparen sie dadurch bis zu 60% CO2 ein, erklärt der Geschäftsführer. Er führt in eine Halle, in der alte Kleiderbügel sortiert werden. Nach Plastikart und danach, ob sie noch verwendbar sind oder erst geschreddert werden müssen.
Der nachhaltigste Kleiderbügel ist der, im Shop verbleibt oder am längsten existiert. Ja. Und deshalb ist dieser geschlossene Kreislaufgedanke eigentlich auch sehr wichtig, dass man diese Sortierung vornimmt. Das war auch vor circa 20 Jahren mal in den 90ern Thema, ist dann aber aus Kostengründen gescheitert. Mittlerweile wird das wieder ganz stark in den Vordergrund gerückt.
Der Trend zur Nachhaltigkeit beflügelt die Firma, ständig neue Ideen zu testen. Gerade experimentieren sie mit dem Inhalt gelber Säcke, mit den Schalen von Sonnenblumenkernen und mit Stroh. Und vielleicht könnte es bald auch mehr als nur Kleiderbügel aus Gras-Ellenbach geben. Ein erster großer deutscher Optiker hat wohl schon für ein Brillenetui aus Naturmaterialien angefragt.
Welche Ideen für mehr Nachhaltigkeit haben Unternehmen in Hessen? Das hat uns Anna Vogel anlässlich der Weltklimakonferenz in Ägypten an einem Beispiel aus dem Odenwald gezeigt. Vielen Dank. Ja, und mit dem 11.11. jetzt hat auch die Fastnachtszeit begonnen offiziell. Und im Februar werden auch die Fastnachtszüge durch Hessen rollen. Natürlich auch in Frankfurt. Die Vorbereitungen dafür laufen schon jetzt, denn es braucht zum Teil Wochen, um einen der Motivwagen zu entwerfen und dann auch zu bauen. Politische Themen gibt es ja in der Stadt aktuell ausreichend. hr-Inforeporterin Jutta Nieswand über die Vorbereitungen des Frankfurter Fastnachtszuges.
In einer ehemaligen Fabrikhalle im Frankfurter Ostend. Mittendrin die Kapp, auf dem Wagen des Zugmarschalls des Großen Rats, dem Dachverband der Frankfurter Fastnachtsvereine. Die Kapp, das ist eine schmale weiß-rot-goldene Kappe. Allerdings ist die hier über einen Meter breit, 7 Meter lang, 3 Meter hoch. Und sie schwebt an der Decke oberhalb ihres Sockels.
Weil wir die durchgeschnitten haben, hochgezogen, dann werden hier die paar Teile abgebaut und dann wird die genau wieder hier draufgesetzt.
Sagt Vereinsmitglied Horst Gregori, der mit dem Akkuschrauber dran geht, die Schrauben zu lösen, die die Holzteile noch halten, die er abzumontieren hat. Neben ihm steht Mario Wollnick, Vizepräsident des Großen Rats, der sich schon Motive für den Fastnachtszug im Februar überlegt.
Wir haben natürlich Sachen dabei, wie zum Beispiel das Thema Eintracht Frankfurt. Überragende Saison gespielt mit UEFA-Pokal und in der Champions League auch ganz, ganz weit vorne.
Doch auch die Weltpolitik ist Thema, wie der Ukraine-Konflikt. Also gibt's einen Wagen mit dem russischen Präsidenten Putin. Und in puncto Lokalpolitik verrät René Fischer seit dieser Saison Zugmarschall des Großen Rats.
Der Peter Feldmann kommt bestimmt auf den Umzug, der gehört ja mittlerweile dazu. Und allein nur wegen dem Unterhaltungswert ist er ein toller Bürgermeister gewesen.
Da gibt es auch schon die ersten Ideen, erzählt Mario Wollnick.
Dass man ihm die Narrenkappe wieder wegnimmt als Motiv, die Narrenkappe wegzunehmen, vielleicht auch die Bürgermeisterkette, Oberbürgermeisterkette. Das sind natürlich so Sachen, die man gerne mal machen kann.
Über 20 Wagen steuert allein der Große Rat zum Frankfurter Fastnachtszug bei. Zugmarschall René Fischer sagt dazu.
Die letzten 3 Jahre ist ja viel passiert und dann braucht man eigentlich gar nicht so viel zu Ideen. Man muss immer nur das Richtige aufgreifen.
Dafür müssen sie nachrichtlich auf dem Laufenden bleiben, sagt er. Mit dem Bau der Motive fangen sie allerdings jetzt schon an, damit alles rechtzeitig fertig wird. Am Ende geht es dann nur noch um den passenden Spruch, der das Thema aktuell und humorvoll auf den Punkt bringt.
hr-Inforeporterin Jutta Nieswand über die Vorbereitungen des Frankfurter Fastnachtszuges. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung gibt's wie immer auch zum Nachhören auf hr-inforadio.de und auf hessenschau.de. Ihnen wünsche ich ein wunderbares Wochenende.